Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit zwei Gästen aus Berlin zugeschaltet, unsere SWR-Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert. Guten Morgen und herzlich willkommen erstmal nach Berlin. Und bei uns im Studio in Stuttgart ist Rainer Arnhold, der insgesamt fast 20 Jahre für die SPD im Bundestag saß. Heute Vormittag ist er hier. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's persönlich gut. Ich bin im Ruhestand, bin zurück an die SPD-Basis gegangen.
Nach Wolfschlugen?
In Wolfschlugen, bin dort Ortsvereinsvorsitzender. Generationenwechsel, sagt man dazu. Ich bin Nachfolger meines Sohnes.
Geht's Ihnen auch deshalb gut, weil die SPD-Mitglieder mehrheitlich entschieden haben, dass die alte Koalition auch die neue sein wird?
Ich habe das so erwartet. Insofern war das für mich nicht so spannend. Aber natürlich ist es eine Erleichterung, dass man sieht, dass unsere Mitglieder verantwortungsbewusst sind und sie im Grunde genommen die Risiken der beiden Entscheidungen gegeneinander abgewogen haben. Und das Risiko, wieder in eine Koalition zu gehen, ist durchaus auch ein Risiko, aber es ist kalkulierbar. Ja. In die Opposition zu gehen, ist unkalkulierbar.
Das heißt zum einen, dass Sie als einfaches Mitglied auch für diese große Koalition gestimmt haben. Und das bedeutet zum Zweiten, hätte man diese Geschichte abgelehnt, dann wäre der Fall ein furchtbar tiefer geworden für die SPD in Neuwahlen?
Ich hätte die Sorge, dass bei Neuwahlen wirklich nichts Gutes für uns herauskommen kann. Warum soll uns jemand zusätzlich wählen, der uns schon im September nicht gewählt hat? Es könnte also nur schlechter werden. Und es wäre natürlich eine Blutzufuhr für die Populisten auf der rechten Seite, die durch die Welt laufen würden und sagen, ich habe es schon immer gesagt, die Altparteien, so werden wir bezeichnet von denen, können es nicht. Und insofern glaube ich, dass das jetzt die vernünftige Entscheidung war.
Efi Seibert, SWR-Kollegin in Berlin. Sie haben gestern auch den ganzen Tag für uns, für den SWR, von der SPD berichtet. Was war für Sie so der eindringlichste Moment?
Es war schon eine sehr merkwürdige Stimmung im Willy-Brandt-Haus, muss ich sagen. Wir saßen da. Erstmal war es natürlich ein bisschen unfreiwillig komisch, weil diese ganzen Sender, die dort waren, hatten alle Sondersendungen von 9 bis 9.30 Uhr geplant und dann hat sich das ewig verzögert. Das heißt, sie mussten da überall Locken auf der Glatze drehen und sich irgendwie behelfen, weil das Ergebnis dann erst doch sehr spät kam. Und dann wurde es plötzlich ganz ruhig. Es war ein bisschen wie im Gottesdienst. Und dann traten eben Dieter Nietan, der Schatzmeister und der Verkünder der Zahlen und Olaf Scholz da auf diese Bühne und verkündeten das in einem wirklich mit unbewegtem Gesicht. Und das war so ganz ruhig und ganz still. Das war sehr, sehr merkwürdig, weil wirklich weder die Gegner noch die Befürworter jubelten. Das hatte einen Grund, weil man sich eben nicht dann auch noch bloßstellen wollte, jeweils als Verlierer. Trotzdem war das eine sehr, sehr merkwürdige Atmosphäre.
Ist der eigentliche Grund möglicherweise der, dass niemand in der SPD diese neue große Koalition wirklich von Herzen emotional will?
Das kann durchaus sein, denn wenn man sich die Jubelnfeiern anguckt bei den letzten Malen, auch bei den Siegen, dann war das natürlich eine völlig andere Stimmung. Jetzt war das eben so, naja Gott, das ist das Beste, was wir in dieser Situation noch machen können.
War es insofern eigentlich nicht eine Mogelpackung? Wäre ich SPD-Mitglied, hätte ich gestern abstimmen sollen. Ich hätte mir das gut überlegt, weil ich hätte zum Beispiel wissen wollen, ob Gabriel Außenminister bleibt oder nicht.
Also ich glaube, wenn man jetzt noch die Mitglieder auch noch über die einzelnen Ministerposten abstimmen lässt, also so toll Demokratie ist, aber ich glaube, das würde dann echt ein bisschen weit führen. Also ich denke mal, das sollte man dann schon auch noch der Partei überlassen, wen sie dafür ins Rennen schickt. Aber sicherlich ist das eine Frage, wo sich die Geister scheiden. Soll Sigmar Gabriel als beliebtester im Moment Politiker, was aber als Außenpolitiker jetzt auch nicht so schwierig ist, nochmal ins Rennen gehen? Oder hat er alles so verprellt, dass ihn keiner mehr im Team haben will?
Na gut, es gab auch mal einen Außenminister Westerwelle, der alles andere war als beliebt.
Da hat es ein bisschen länger gedauert, aber auch der war am Schluss ganz oben.
Das stimmt. Im Herbst, Herr Arnhold, sind Sie nicht mehr angetreten und hinterher in ein wie tiefes Loch gefallen?
Ich bin überhaupt kein Loch gefallen, weil ich mich eigentlich 4 Jahre lang darauf vorbereitet habe, Ruheständler zu sein und Hobbys zu pflegen und Dinge, die zu kurz gekommen sind, jetzt auch ausleben zu können.
Möglicherweise war es ja auch so, dass Sie gesagt haben, die Konfusion, die sich dann in Berlin abgespielt hat im letzten halben Jahr, die muss man sich ja auch nur bedingt antun.
Nein, das habe ich mir nicht gesagt, weil das geht mir natürlich genauso an die Nieren und Nerven. Und da habe ich mir dann eher gesagt, da würde ich jetzt gern was dazu sagen und hätte den Mund aufgemacht.
Okay, ansonsten hat Efi Seibert vorhin 2 Sätze zu Sigmar Gabriel gesagt, dem noch Außenminister. Wird der Außenminister bleiben? Soll der Außenminister bleiben oder wird ihn seine Partei abstrafen, weil er zu vielen Leuten auf die Füße getreten hat?
Ja, ich weiß nicht, ob es bleibt. Ich habe aber eine klare Meinung. Ich finde, meine Partei kann auf die Fähigkeiten von Sigmar Gabriel auf gar keinen Fall verzichten. Er ist der Spitzenpolitiker, der bei allen politischen Themen Tiefgang hat, der sorgfältig diskutieren kann und auch auf der Bühne die Leute zum Kochen im Saal bringt.
Okay.
Also er kann beides und das würde uns fehlen.
Efi Seibert, wie sieht man das in Berlin?
Es ist sicherlich anerkannt, dass Sigmar Gabriel mit das größte politische Talent ist, das die SPD aufzubieten hat. Und das stimmt auch. Ich habe ihn ein paar Mal natürlich jetzt auch schon bei Parteitagen etc. erlebt. Der kann das wirklich gut. Auf der anderen Seite ist das, was Andrea Nahles gesagt hat, man braucht in so einem Team auch Teamplayer. Und das ist, glaube ich, die ganz große Schwachstelle von Sigmar Gabriel, dass man sich nicht wirklich auf ihn verlassen kann. Und wenn man dann jemanden hat, der immer so ein Unsicherheitsfaktor ist und auch für sie, wo jetzt ja eben die SPD sich erneuern möchte, vielleicht irgendwann auch mal mit ihr an der Spitze, um da jemanden zu haben, von dem man überhaupt nicht weiß, ob der nicht wieder irgendwelche Brandbomben legt. Das ist eine schwierige Situation.
Dann sind wir bei Olaf Scholz. Der ist möglicherweise der bessere Teamplayer. Aber sagen wir mal so, die Entertainment-Außenwirkung ist eine überschaubare.
Das muss man als Finanzminister wahrscheinlich auch nicht haben, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Naja, das ist jetzt auch nicht so eher der drögere Job, würde ich mal sagen. Also da geht es dazu, die Kasse zusammenzuhalten und sinnvoll das Geld zu verteilen und ansonsten zu gucken, dass einem die Minister das nicht aus der Tasche leiern.
Okay, dafür,
also ich denke mal, das kann er ganz gut.
Für diesen Job ist er gesetzt, das steht fest.
Ja, da müssen wir nicht drüber debattieren. Ich denke schon, ja, da hat er zumindest nicht dauernd widersprochen.
Was wird aus Heiko Maas, Rainer Arnold?
Meine Einschätzung, er wird Minister bleiben.
Justizminister?
Das weiß ich nicht. Ich würde das aber auch begrüßen, weil wir sind ja in einer Situation, dass die Welt für viele Bürger so komplex ist. Ja. Und deshalb ist Vertrauen, dass die da oben wissen, was sie tun, wichtig. Und Heiko Maas strahlt dieses Vertrauen aus.
Ansonsten, jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und wieder landen dann wieder bei Sigmar Gabriel für den Fall, dass es nicht wird. Wer wird es dann, Herr Arnold?
Das weiß ich nicht und es hat auch keinen Sinn, wenn ich da rumspekuliere. Im Prinzip haben wir immer mehr gute Leute als Positionen, aber Sigmar Gabriel ist schon ein herausragender Politiker und meine Meinung habe ich gesagt.
Efi Seibert, dann werfe ich nochmal zwei Namen in den Raum. Einmal Katharina Barley, mögliche Außenministerin. Oder Thomas Oppermann?
Also als Außenministerin hat sie sich selbst mal ins Spiel gebracht, weil sie sagte, ich bin so eine Art Universalwaffe. Das hat sie dann auch mit Augenzwinkern wieder zurücknehmen wollen. Aber sie denkt, glaube ich, schon, dass sie das auch könnte, weil sie in Frankreich studiert hat und einen englischen Vater hat. Es gibt mehrere Leute, die dafür in Frage kommen. Es wird auch hier in Berlin gehandelt, ob nicht durchaus Heiko Maas eben nicht Justizminister wäre, sondern eben auch ein Außenminister möglicher Kandidat und Frau Barley dann ins Justizministerium. Aber da ist je nachdem, mit wem man spricht, wird da fleißig spekuliert. Aber dass Frau Barley in irgendeiner Form als Ministerin auftauchen wird, davon gehen eigentlich die meisten auf. Wir wissen nur nicht genau, wo.
Der Wahlkampf der SPD, der mit diesem fürchterlichen Ergebnis geendet hat. Was waren, kurz zusammengefasst, die Kardinalfehler damals?
Ja, die SPD ist irgendwie immer hinterhergehängt. Also sie hatte ja, da war ich dabei und das war wirklich ein echtes Erlebnis, als Martin Schulz zum allerersten Mal im Willy-Brandt-Haus auftauchte, plötzlich aus dieser trauernden Partei, die immer um ihre damals noch schlechten 20%, mittlerweile sind es ja weniger, trauerte. Und da stand er und plötzlich ging ein Ruck durch diese Partei und das war wirklich toll. Und danach sind eigentlich nur noch Fehler passiert. Dann hieß es erst, ja, jetzt ist er da, der große neue Mann, aber wir haben ja gar keine Ahnung, wofür der eigentlich steht. Der soll jetzt mal Inhalte liefern. Dann ist er erstmal zurückgetreten und hat gar nichts gesagt wegen des nordrhein-westfälischen Wahlkampfs. Und dann kam er sozusagen wochenweise mit neuen Programmpunkten, bis man hinterher vor lauter Papieren überhaupt nicht mehr wusste, was denn jetzt die Substanz des Ganzen ist. Also da sind viele kleine und viele große Fehler passiert.
Welche Erklärung gibt es aus Ihrer Sicht dafür, dass einer, der mit dem Nordkorea-Ergebnis von 100% gewählt wird, auf so eine brutale Art und Weise abstürzt?
Ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Zum einen hat er selbst, glaube ich, überschätzt, was das heißt, hier in diesen Betrieb in Berlin reinzukommen. Dass, wenn man von Brüssel kommt, ist es hier echt ein Haifischbecken, glaube ich. Auch was die Presse betrifft, die ihn dann auch wirklich böse rangenommen hat. Und ich glaube auch, dass die SPD einfach Organisationsfehler auch gemacht haben. Da ging es ja wirklich munter drüber und runter.
Rainer Arnold, aus Ihrer Sicht, was waren die Hauptfehler, die die SPD-Wahlkampfzentrale im Zusammenhang mit Schulz gemacht hat?
Ja, es gibt viele Fehler. Der Wahlkampf war ohne Idee, ohne Inspiration. Die Themen wurden nicht aufgefächert und den Menschen erklärt, sondern es war eher ein Gemüsegarten. Man hat das Thema Europa, das wäre der Markenkern von Martin Schulz gewesen, überhaupt nicht sorgfältig bearbeitet, kann ich nicht nachvollziehen. Und das Willy Brandt-Haus selbst ist organisatorisch nicht auf dem Stand, der notwendig wäre.
Und dann sind Sachen passiert, da muss man ja kein Politik-Sachverständiger sein, um zu sehr schnell zu merken, dass es nicht geht. Also zweimal ohne Not die Große Koalition kategorisch auszuschließen und dann zu sagen, ich gehe nie in ein Kabinett Merkel, um am Ende des Abends zu sagen, übrigens, ich möchte gerne Außenminister werden.
Ja, es wäre schon vernünftig, nicht einfach, um mal einen schnellen Applaus zu kriegen, etwas in die Welt zu setzen. Eine Spitzenpolitikerin in Berlin ist unter ganz, ganz strenger Beobachtung. Am Wahlabend konnte ich das verstehen. Da durften wir kein Signal aussenden, wir wollen regieren. Nach dem Scheitern von Jamaika hätte es nur eine Auskunft geben dürfen. Schwierige Lage, man muss jeden Tag neu nachdenken, ja, und muss sich tastend voranbewegen. Das wäre die richtige Ansage gewesen.
Evi Seibert in Berlin, was wird aus Martin Schulz?
Der ist jetzt erstmal krankgeschrieben. Das kann man ehrlich gesagt auch verstehen, dass er sich jetzt mal ein bisschen erholen muss nach diesem Achterbahnjahr von beliebtesten Politiker, vom Retter der SPD bis hin eben zum Niedergang, bis er überhaupt gar nichts mehr letzten Endes an Posten und an Aussichten hatte. Also der kuriert sich jetzt erstmal aus. Dann ist er qua Amt eigentlich nur noch normaler Bundestagsabgeordneter. Ob er das bleiben will oder ob er dann doch irgendwann noch einen anderen Job annehmen wird, das zeigt die Zukunft.
Hat er eine Perspektive in Brüssel?
Ach, es gibt immer Jobs in Brüssel. Die Frage ist, ob er da wieder hin will.
Ja, die Frage ist, was ihm dann alternativ in Deutschland bleibt.
Es gibt ja immer Stiftungen. Mann ist ja nicht so, dass er nichts könnte. Er ist ja nur dumm verkauft und auch dumm gelaufen und er hat auch selbst Fehler gemacht.
Wenn wir nochmal kurz in den Wahlkampf zurückgehen, Rainer Arnold, Sie haben ja SPD-Wahlkampfstände gemacht. Wie groß war die Kluft zwischen denen, die hinter dem Stand waren, standen oder saßen und denen, die vorbeimarschiert sind?
Also gute Wahlkämpfer stehen nicht hinter dem Stand. Ich stand immer vor dem Stand und bin auf die Menschen zugegangen. Aber es gab natürlich ein Problem. Die Bürger hatten das Gefühl, dass wir das Thema, das ihnen natürlich auch unter den Nägeln brennt, nämlich die Fragen der Migration, der Integration der Zuwanderer, politisch ausblenden, am liebsten nicht drüber reden wollen. Das ist nicht gut. Politiker müssen darüber reden, was den Leuten tatsächlich unter den Nägeln brennt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, da gebe ich den Ball den Bürgern zurück. Die Zahl der Menschen, die glauben, sie sind's Volk und ich muss als Politiker genau das machen, was sie sich vorstellen, die hat in den letzten Jahren auch dramatisch zugenommen und die akzeptieren nicht mehr, dass Politik ein mühsames Nesteln in der Demokratie ist. Die wollen immer schwarz-weiß und klare, die kann ihnen aber in der komplexen Welt ein seriöser Politiker nicht liefern.
Evi Seibert, wie haben Sie das in Berlin erlebt, wenn Sie SPD-Spitzenpolitiker begleitet haben?
Eigentlich ganz genauso. Also das ist letzten Endes exakt so, wie Herr Arnold das eben gerade beschrieben hat. Und es ist natürlich eine große Kluft zwischen denen, die immer hier hocken und denen, die da draußen sind. Auf der anderen Seite ist natürlich das Interesse an der Politik extrem gewachsen. Und es sind ja auch unglaublich viele Menschen in die Parteien, nicht nur in die SPD, aber auch vor allen Dingen in die SPD eingetreten. Daran sieht man ja, dass sowas auch dazu beitragen kann, dass sich Leute politisieren. Es gab ja bei jedem Abendbrottisch letzten Endes Streit um die richtige Politik. Und ich denke mal, das ist nicht nur verkehrt.
Würden Sie auch sagen, wie Rainer Arnold angedeutet hat, zumindest, dass die SPD auf die falschen Themen gesetzt hat?
Es waren einfach zu viele Themen. Es war überhaupt nicht mehr ersichtlich, was das jetzt heißt. Und auch Zeit für mehr Gerechtigkeit oder Zeit für Gerechtigkeit, das ging dann auch immer hin und her, ob der Begriff jetzt so oder so ausgelegt werden soll. Das ist so ein bisschen waberig, da konnte sich keiner so richtig was drunter vorstellen. Natürlich will jeder Gerechtigkeit, aber was heißt das denn jetzt?
Was heißt das jetzt, Rainer Arnold? Die SPD war zumindest in früheren Zeiten oder im Bewusstsein der Menschen eigentlich die Partei der kleinen Leute. Die Partei der kleinen Leute bedeutet doch, wenn kleine Leute, wenn Arbeiter, Angestellte Angst vor der Zukunft haben, Angst vor dem eigenen Absturz, dann liegen für die SPD die Themen doch eigentlich auf der Straße.
Ja, die Schwierigkeit ist aber, dass die Leute durchaus wissen, dass so vieles, was Gerechtigkeit anlangt, nationalstaatlich nicht mehr so ohne weiteres regeln können in dieser globalen Welt. Das hat dann was mit Steuergerechtigkeit von großen Konzernen zu tun. Es ist die Schere zwischen den Einkommen, die massiv auseinandergegangen ist. Aber im Kern stimme ich Ihnen zu. Die Menschen wünschen sich eine individuelle Lebensform. Das macht es uns nicht immer einfach, weil wir aufs Kollektiv setzen. Und auf der anderen Seite wünschen sie sich Solidarität und Gerechtigkeit. Und die Balance hat meine Partei noch nicht ausformuliert.
Ja, passiert ist ja in der Praxis was ganz anderes. Die Leute sind von der SPD weg und zumindest teilweise zur AfD hin. Glauben Sie, dass Sie diesen Prozess umkehren können?
Es gibt bei AfD mehrere Gruppen. Es gibt wirklich die ewig Gestrigen und es gibt die Verschwörungstheoretiker. Beide hole ich nicht zurück. Es gibt aber diejenigen, die mir auf dem Infostand gesagt haben, Arnold, ich wähle zum ersten Mal in meinem Leben nicht SPD, ich wähle AfD. Dann habe ich gefragt, warum? Damit ihr endlich aufwacht. Also dieses Protestwählen, dies müssen wir ernst nehmen und die Menschen müssen und können wir zurückholen.
Der Wechsel, Herr Arnold, an der Parteispitze. Also Schulz schmeißt hin in irgendeinem Hinterzimmer, Frau Nahles im selben Hinterzimmer übernimmt. Ist das ein Beleg für innerparteiliche Demokratie?
Also man kann natürlich nicht alles über eine Mitgliederabstimmung entscheiden. Das ist auch nicht finanzierbar für meine Partei.
Macht die SPD aber meistens.
Ja, nee, das macht man dann, wenn es wirkliche Alternativen gibt. Wir hatten ja mal so eine Abstimmung bei Scharping-Schröder. Aber jetzt ist es schon so, dass die Fraktionschefin natürlich einen Anspruch haben darf, auch die Partei zu führen. Und ich glaube, es ist auch Zeit für die SPD, dass eine Frau an erster Stelle steht. Und Frau Nahles hat gezeigt in den letzten 4 Jahren als Arbeitsministerin, dass es kann.
Aber ohne in alle Details zu gehen, die Art und Weise der Übernahme, die man dann ja auch wieder rückgängig gemacht hat und Olaf Scholz jetzt kommissarisch auf den Stuhl gesetzt hat, zeigt ja, dass es nicht alle in der Partei lustig und gut fanden.
Und da wurde ein Fehler gemacht, in dem manche geglaubt haben im Parteivorstand, man setzt Frau Nahles kommissarisch als Parteivorsitzende ein. Das geht nicht, auch nach unserer Satzung nicht. Das musste dringend korrigiert werden und es wird einen ordentlichen Parteitag geben, da wird demokratisch entschieden.
Evi Seibert in Berlin. Andrea Nahles ist fleißig und kompetent. Reicht das?
Naja, es ist ja schon nicht wenig. Ne? Man muss sagen, sie hat als Ministerin wirklich einen sehr guten Job gemacht. Sie ist dafür sogar von Wolfgang Schäuble gelobt worden. Ich meine, mehr Ritterschlag von der gegnerischen Partei, wenn sie auch in der Großen Koalition ist, kann man eigentlich nicht kriegen. Sie ist in ihrem Ministerium gelobt worden. Das ist nun wirklich kein leichtes Ministerium, sich da in diese ganzen kleinteiligen Dinge einzuarbeiten. Also ich glaube schon, dass sie das kann. Sie ist extrem gut vernetzt. Sie kennt, glaube ich, wirklich jeden in der Partei. Das sind schon gute Voraussetzungen. Es ist natürlich nicht so toll, finden viele, wenn sie manchmal wieder in ihre, ja, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, Sprache zurückfällt, also wenn sie dann Edgy-Badgy sagt oder es gibt eins auf die Fresse, das stößt vielen sauer auf, die dann sagen, sowas kann ich nicht in einem repräsentativen Job haben, aber unter Umständen sind wir einfach noch nicht weit genug. Also das ist ja nun nicht unbedingt etwas, woran man einen schlechten Charakter festmachen müsste.
Was ist mit Olaf Scholz, Evi Seibert? Sie haben vorhin zu Recht gesagt, ein Finanzminister muss kein Entertainer sein. Aber wenn man sich diesen Scholz gestern angeguckt hat, als er das SPD-Mitglieder Votum verkündet hat, also ein bisschen weniger Tristesse wäre ja vielleicht auch nicht schlecht gewesen.
Es kommt drauf an, was er will. Also wenn er Kanzler werden will, dann muss er sich vielleicht doch tatsächlich noch ein bisschen mehr Engagement dann unter den Hintern schieben. Aber wenn er das gar nicht will, wenn er nur Finanzminister bleiben will, dann muss er ja, ist ja nicht als Entertainer gebucht, sondern als Minister. Er muss ja seinen Job gut machen.
Es gibt ja auch, Rainer Arnold, Leute, die Scholz nach wie vor für einen Scholzomaten halten. Und ich erinnere mich 2-3 Wochen her, 2 Interviews von Scholz im deutschen Fernsehen, Heute-Journal und Tagesthemen. Da hat er verkündet, erstens, die SPD will wieder stärkste Partei werden und dann zweitens den nächsten Kanzler stellen. In der Summe auch ein Beitrag zur Politikverdrossenheit?
Diese Verkündigung ist ja nicht falsch.
Nein,
aber wir müssen natürlich drüber reden.
Verzeihen Sie eine Partei.
Sie jetzt sauber und klar benennen, das wird ein schmerzhafter Prozess sein. Wir werden aber das Rad in der deutschen Politik unter dem Stichwort Erneuerung auch nicht neu erfinden. Olaf Scholz ist halt ein Pragmatiker. Er erreicht sicherlich den Verstand der Menschen bei den Herzen.
Auch so. Evi, was die Partei angeht, die jetzt wieder in die Große Koalition angeht, kann das funktionieren? Auf der einen Seite die tägliche Koalitionsarbeit, auf der anderen Seite die Runderneuerung der Partei?
Ja, das muss sich jetzt zeigen. Also es ist ja schon mal so, dass die Parteichefin nun auch die Fraktionschefin ist. Das ist mal ein Novum, das ist anders als vorher. Da wird sie sicherlich schauen, dass sie sich da ein bisschen absetzt. Auf der anderen Seite kann sie natürlich nicht die eigenen Leute in der Regierung dann ständig kritisieren. Das ist ein Spagat. Aber ich finde sowieso dieses Wort Erneuerung, was jetzt wirklich automatisch von jedem nachgebetet wird. Ich glaube nicht, dass das ist etwas, was alle Parteien machen müssen, nicht nur die SPD. Die ganze Welt erneuert sich ständig. Alle müssen sich erneuern. Das jetzt so als allselig machen, das Dogma, wenn die SPD sich erneuert, dann ist alles wieder in Ordnung. Ich verstehe das nicht, wer das in die Welt gesetzt hat und warum alle dem so hinterherlaufen.
Auf der anderen Seite, wenn man sich nicht erneuert und alles bleibt, wie es ist, dann geht es mit der SPD perspektivisch vermutlich noch weiter nach unten.
Ich glaube nicht, dass es heißt, sich nicht zu erneuern. Ich glaube bloß nicht, dass es das Allheilmittel ist. Natürlich muss man sich, und da schlafen alle Parteien, sich ganz schleunigst erneuern und zwar gucken, was passiert. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so in einem Zustand wie damals, als die Autos erfunden wurden und man sagte, ach ja, komm, die Pferdedroschen werden schon weiterfahren und so sind wir. Die ganze Welt verändert sich, die Digitalisierung schreitet voran. Den Busfahrer, den typischen, in Anführungszeichen, SPD-Wähler, den wird es vielleicht nicht mehr geben, weil die Autos und die Busse selber fahren. Da müsste die SPD ran und sich neue Berufsbilder und die zu schützen überlegen. Also natürlich muss man sich erneuern. Bloß das so als selig machendes Lösungsmittel dauernd vor sich herzutragen. Das meinte ich. Das ist mir ein bisschen schleierhaft.
Alles klar. Rainer Arnold, ist ein Problem der SPD oder vielleicht sogar das Hauptproblem der SPD, dass die Partei nicht glaubhaft Missstände in diesem Land beklagen kann, wenn sie in 16 der letzten 19 Jahren Teil der Regierung war?
Natürlich ist das so, dass die Menschen dann sagen, ja, wenn das so ist und du hast ja recht, dass es nicht mehr gerecht zugeht in vielen Bereichen, was habt ihr getan? Und es ist dann schwieriger, wenn man regiert, als wenn man in der Opposition ist, ganz eindeutig.
Aber dafür hat die Partei ja nie eine Antwort gefunden. Nehmen wir mal die Geschichte mit den Hartz-IV-Reformen oder auch der Person Gerhard Schröder. Da gibt es einen Teil, die sagen, ach, das war ein Fehler damals und mit Schröder, das ist auch nicht so witzig, wie es gerade läuft. Und die anderen sagen entweder nichts oder finden es im Prinzip richtig, wie es gelaufen ist.
Nein, ich glaube, wir brauchen zwei Säulen. Eine ist, die sich perspektivisch mit den Problemen beschäftigt, die Zukunft mit sich bringen wird in der veränderten Welt, Globalisierung, Digitalisierung, also sehr grundsätzlich mit politischen Zukunftsfragen auseinandersetzt, Nord-Süd. Das andere ist dann das pragmatische Regierungshandeln. Und da machen wir selbst immer wieder denselben Fehler. Wenn wir dann kleine Schritte erreichen, die aber wichtig sind, Politik besteht aus Schritten, die in die richtige Richtung gehen müssen. Wenn dann selbst Sozialdemokraten diese Schritte wieder kritisieren, da darf ich mich doch nicht wundern, dass der Wähler sagt, das kann ja nicht gut sein, wenn die selbst der Auffassung sind, es passt nicht. Wir müssen dann auf das Geleistete auch stolz sein, dürfen aber die langfristige politische Orientierung nicht so aus den Augen verlieren, wie das manchmal der Fall ist, wenn man regiert.
Kurz noch zum Schluss dieses Durchgangs. Sind Sie denn optimistisch oder einigermaßen hoffnungsfroh, dass dieser Spagat in den kommenden 4 Jahren gelingen wird, Teil der Regierung zu sein und, um das Wort Runderneuerung nicht zu gebrauchen, die eigene Partei ein bisschen aufzupolieren?
Ich bin immer Optimist, das hat was mit dem eigenen Charakter zu tun, aber ich weiß natürlich, dass das was Neues sein wird, Konflikte und gleichzeitig Gemeinsamkeit, das ist schwer zu erklären, weil manche Bürger auch einfach Ruhe in der Kiste wollen, das können wir mit diesem Prinzip aber nicht bieten.
Wenn Sie sich angucken, was mit der Sozialdemokratie in Europa passiert oder passiert ist, Rainer Arnold, wird es Ihnen Himmelangst?
Ja, das zeigt mir schon, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es der SPD in Deutschland zukünftig wieder gut geht, wenn man auf Europa schaut. Wir haben bei allen Unterschieden ein gemeinsames Problem, das klassische Milieu der Sozialdemokratie, nämlich die Arbeitnehmer, die sich mit verantwortungsvollen Intellektuellen immer verbündet haben. Das existiert so nicht mehr. Heute kann jeder nach seiner Fasson glücklich werden, seinen eigenen Lebensentwurf pflegen und das kommt unserer Idee, dass man zusammenarbeitet und zusammensteht, eben nicht unbedingt so nah.
Das heißt, der alte Kollektivismus, die alte Maxime, der Staat wird es schon richten, hat auch keine Zukunft mehr. Zumindest, wenn man sich die Umfragen anguckt.
Ja, viele Menschen, die einen guten Job haben, fühlen sich stark, trauen sich selbst zu, etwas zu leisten. Und wir brauchen deshalb schon ein Stück weit neue Antworten, wie man bei solchen Gesellschaftsmodellen trotzdem die Solidarität, die notwendig ist. Manche merken das ja erst, wenn sie selbst in ein Loch fallen, dass sie auf andere angewiesen sind. Wie sichern wir die Solidarität? Sehr praktisch. Das hat dann was mit Pflege, mit Renten, mit Zukunftsängsten durch die Veränderungen der Digitalisierung zu tun. Daran müssen müssen wir arbeiten.
Wobei zumindest bislang ist es Ihnen nicht gelungen, die Abgehängten, die sich entweder entpolitisiert haben oder zur AfD gegangen sind, zurückzuholen.
Nein, das ist ein ganz schwieriger Prozess. Die Abgehängten zu erreichen, das habe ich ja als Wahlkämpfer selbst immer gemerkt, die kümmern sich ja gar nicht mehr so sehr um Politik. Die hocken zum Teil vor ihrem Fernseher und ich erreiche die als Politiker nur sehr schwer. Ja. Ich wäre schon froh, wenn ich in Baden-Württemberg den klassischen Facharbeiter wieder für die SPD gewinnen würde. Dann würden wir um 10% besser dastehen.
Efi Seibert in Berlin, wie schätzen Sie das ein? Wie sehr treibt die Parteispitze um, was um sie rum in Europa passiert?
Na, sicherlich sehen die, was sich da tut. Also in Europa gibt es ja kaum noch erfolgreiche Sozialdemokratien an der Spitze. Mal abgesehen von dem Erfolg, den Jeremy Corbyn hat, sind alle anderen natürlich nicht mehr so die starken Parteien. Das liegt aber sicherlich daran, was Sie gerade eben auch schon angesprochen haben. Die Gesellschaft hat sich völlig verändert. Es gibt auch nicht mehr so diese klassischen Links- und Rechtslager, sondern es gibt jetzt mittlerweile die Kluft zwischen den Gutausgebildeten und den Schlechtausgebildeten. Es gibt die Kluft zwischen den Menschen, die eher international aufgestellt sind, die auch international arbeiten und denjenigen, die genau davor Angst haben, vor dieser Globalisierung, vor der Zuwanderung, die eher wieder mehr national denken. All das ist ein völlig anderes Gefüge. Wie Herr Arnold schon gesagt hat, die Leute sind auch viel individueller. Es gibt nicht mehr so diese große Klasse, wo alle so und so sind. Das ist für eine Partei eine echte Herausforderung und da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie soll diese Gesellschaft der Zukunft sein und wie will ich das mitgestalten?
Und dazu kommt möglicherweise, Efi, dass die Unterscheidbarkeit von CDU oder von Union und SPD gar nicht mehr gewährleistet ist. Also es gibt den Spiegelreporter Markus Feldenkirchen, der gesagt hat, die SPD ist in Schockstarre verfallen, als sie das CDU-Wahlprogramm gelesen hat und festgestellt hat, da gibt's überhaupt keinerlei Ansatzpunkte für uns draufzuhauen.
Naja, es sind halt beides Parteien der Mitte und natürlich ist da auch die Wahl zu gewinnen. Letzten Endes ist das Problem ja, dass wenn man versucht eben der Wirklichkeit gerecht zu werden, dann ist es tatsächlich so, dass das nur in kleinen Schritten geht. Und dann kommen eben diejenigen, die vermeintlich einfachen Antworten geben und sahnen ab, wie wir jetzt ja auch gesehen haben, weil gleichzeitig mit dem Niedergang der Sozialdemokratie erstarken ja die Ränder, auch vor allen Dingen die populistischen Ränder mit den eben einfachen Antworten. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Zwei Gäste haben wir heute Vormittag aus Berlin nach wie vor zugeschaltet. Die SWR-Hauptstadtkollegin Efi Seibert hier in Stuttgart im Studio. Der SPD-Politiker Rainer Arnold, der im Herbst seine aktive Bundeskarriere beendet hat, aber zu den Wurzeln zurückgegangen ist und in Wolfschlugen was macht?
Mit Ortsvereinsvorsitzender der SPD und mache auch noch andere ehrenamtliche Aufgaben.
Klar. Und sind der Nachfolger des eigenen Sohnes geworden?
Ja, Generationenwechsel eben.
Das hat ja Anspruch aufs Guinness Buch der Rekorde. Gibt's auch nicht jeden Tag.
Ich habe ihn aber nicht abgesägt, das war ganz freiwillig.
Okay, Hauptproblem der Kommunalpolitik in Wolfschlugen ist gerade?
Gerade, wir brauchen Plätze für ältere Menschen, die einen Pflegeplatz brauchen. Das wird in Wolfschlugen schwierig, weil das einzige Heim schließen wird.
Okay.
Auch Verkehr.
Ja, beides Wohnen. Dann letztlich auch große Probleme für die künftige große Koalition. Damit zu Efi Seibert nach Berlin. Wenn wir uns die Union angucken, jetzt haben wir sehr viel über die SPD, auch über die innere Zerrissenheit dieser Partei gesprochen. Ist das bei der Union alles ein bisschen einfacher, weil die, keine Ahnung, anders strukturiert ist?
Ja, nun, da wird nicht so viel öffentlich innerhalb der Partei diskutiert, was auf der anderen Seite ja manchmal auch ganz erfrischend sein kann. Aber da letzten Endes wird da vorher immer ein bisschen gemoppert und dann auf dem Parteitag sind alle brav und stimmen auch brav ab und meckern auch nicht mehr so groß rum. Also das ist natürlich einfacher, dort Vorsitzender zu sein als Vorsitzender bei der SPD.
Ja, war es von Frau Merkel ein kluger Schachzug, Frau Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin zu machen und Jens Spahn in diese Koalitionsdisziplin einzubinden?
Definitiv. Also damit hat sie letzten Endes eine Tür Richtung Zukunft aufgemacht, indem sie eben eine Frau, die auch ihren Weg teilweise eben mitverfolgt, an die Spitze setzt und ihr auch eine ganz andere Aufgabe gibt, eben die sie auch sehr selbstbewusst wahrnehmen will. Mal gucken, ob das auch tatsächlich so kommt. Und Jens Spahn, das ist eben diese asiatische Kampftaktik, umarme deinen Gegner.
Okay, was Kramp-Karrenbauer angeht, wenn die keinen entscheidenden Fehler macht, wird sie die nächste Kanzlerkandidatin der Union werden? Was denken Sie?
Da muss ich meine Glaskugel nochmal putzen. Das weiß ich nicht.
Okay, ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wenn wir auf die SPD schauen, müssen Sie, was Frau Nahles als mögliche Kanzlerkandidatin angeht, Rainer Arnold, auch Ihre Glaskugel putzen oder steht das jetzt schon fest?
Nein, das steht natürlich überhaupt nichts fest. Wir werden 3-4 Jahren genau überlegen, mit wem haben wir die besten Chancen. Und es könnte Frau Nahles sein, aber es gibt keinerlei Automatismus.
Ja, aber wer soll es denn sonst machen? Herr Scholz?
Ich weiß es nicht.
Ja, fällt Ihnen noch jemand ein?
Nein, wir haben noch einen Sigmar Gabriel, von dem ich glaube, dass er und hoffe, dass er wieder Minister wird. Die Partei hasst ihn nicht, den hassen vielleicht manche in der Partei. Ich erlebe das gerade an der Basis ziemlich anders. Und wir haben durchaus ja auch noch Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die sich sehen lassen können. Die kommen in Frage.
Wir werden sehen, wie es kommt, Efi Seibert. In die Zukunft geguckt steht fest, kommenden Montag, glaube ich, will die SPD ihre Minister bekannt geben?
Vielleicht auch schon früher. Ich glaube nicht, dass es taktisch klug ist. Und da überlegen die sicherlich auch nochmal, das so lange abzuwarten. Dann schießen wieder nur die Vermutungen ins Kraut.
Okay, und nächste Woche Mittwoch dann Bundestag, die Wahl von Frau Merkel.
Ja, dann haben wir tatsächlich vor Ostern, knapp vor Ostern, aber vor Ostern noch eine neue Regierung.
Genau, und dann je nachdem in 3,5 Jahren reden wir wieder, wie es gewesen ist und was dann kommt.
Eins gehört. SWR.